House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
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 Willkommen zu einer neuen Folge zu House of Modern History. Wieder mit einem Gast und wir freuen uns sehr, sehr. Mit Anna Heikova. Anna, du bist tschechisch-britische Historikerin.
Ja.
Lehrst in Warwick.
Mhm.
Ha, bist du einen schon mal richtig? Das ist schon eine gute Grundlage.
Allerdings, Warwick ist nicht in Warwick, sondern in Coventry.
Ach was.
Ah. Ja. Als man die Uni Mitte der 60er gründete, wollte man einen altehrwürdigen, schönen Namen und Warwick ist ein schöner mittelalterlicher Kaff. Und Coventry wurde platt bombardiert und dann von den Stadtplanern nochmals platt geplant. Coventry ist nicht sehr schön. Und daher haben wir manchmal die Freude, unsere Vortragende 20 Kilometer entfernt in Warwick abholen zu dürfen.
Okay.
Das ist lustig. deine Schwerpunkte sind so vor allem in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu finden. Hauptsächlich Alltagsgeschichte des Holocaust, Queer History, Sexualität und Holocaust, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und Kommunismus.
Und Kommunismus. Und damit quasi tatsächlich der Großüberblick über die meisten Sachen, die im 20.
Die
Jahrhundert
im 20. passiert sind, ja.
Oder damit in Berührung standen. Und was ich auch so schön fand, gelesen zu haben, weil das ja Ansätze sind, die jetzt in, im Fach gar nicht so oft präsent sind. Du sagst selbst, und ich würde da auch, fand das sehr gut, my approach to queer Holocaust history shows a more complex, more human and more real society beyond monsters and saints. Das finde ich einen sehr schönen Satz über die Forschung. Kurz zu deinem Werdegang, wir hatten es schon im Vorgespräch, wenn man so möchte, ließe sich sagen, dass du familiär geprägt bist. Deine Großeltern waren HistorikerInnen und in deiner Familie gibt es einige, denen der Titel Gerechte oder Gerechtherr unter den Völkern verliehen wurde. Genau, du selbst hast von 1998 bis 2006 neuere Geschichte, Anglistik und Soziologie an der HU Berlin und an der Universität Amsterdam studiert. Unter anderem bei Hartmut Kälble, einem bekannten Sozialhistoriker, den wir, glaube ich...
Einem sehr anständigen, tollen Mann.
Ah, wunderbar. Ja, das in Kombination ist tatsächlich nicht zwingend.
Ja, ja. Ja, wie wir alle wissen.
Ja.
2013 hast du dein PhD an der Universität von Toronto mit dem Titel Prisoner Society in the Theresien Ghetto 1941 bis 1945 abgeschlossen. Die Arbeit wurde von Doris Bergen betreut, einer bekannten Historikerin zum Holocaust. Genau, seit 2013 dann in Warwick oder eben nicht Warwick, je nachdem, wie das dann ist. Zuerst auf einer Juniorprofessur für neuere Geschichte Europas und seit 2018 eine Associate Professor Stelle. Ja, wunderbar, gut.
Also ich war halt zuerst Assistant Professor und danach war ich Associate Professor. Das hat jemand auf Wikipedia so gestellt, weil Wikipedia nicht die, also ich, Leute schreiben Sachen über mich auf Wikipedia und manchmal stimmt's, manchmal stimmt es nicht.
Auf Wikipedia Infos wieder zurückzunehmen, ist, glaube ich, richtig schwierig, was ich so mitbekomme.
Ich engagiere mich da lieber nicht.
Ja.
Aber ich höre halt von Freundinnen, die versuchen, für wichtige Frauen Einträge zu schreiben, dass disproportional diese Einträge gelöscht oder überarbeitet werden.
Ja.
Ja, da gibt es auch eine Statistik tatsächlich dazu, dass genau das passiert.
Also, falls jemand zuhört.
Wahnsinn. Du hast auch mehrere Preise für deine Arbeit bekommen. Unter anderem wurde deine Dissertation mit dem Irma-Rosenberg-Förderpreis und dem Herbert-Steiner-Preis ausgezeichnet. Auch dein Aufsatz Sexual Barter in Times of Genocide, Negotiating the Sexual Economy of the Theresienstadt Ghetto von 2013 wurde von vielen sehr gelobt. Deine rezente Veröffentlichung ist The Last Ghetto, an Everyday History of Theresienstadt, bei Oxford University Press erschienen. Ansonsten warst du auch Editor des Special Issue German History zu Holocaust, Sexuality and Stigma 2020 oder auch das Buch Der letzte Berliner, Veit Simons, Holocaust, Geschlecht und das Ende des deutsch-jüdischen Bürgertums.
Und das habe ich zusammen mit Maria von der Heydt geschrieben.
Genau. Genau, wir werden nachher noch kurz auf das Buch The Last Ghetto eingehen. Nur jetzt schon mal, das Buch ist eine transnationale Kultur-, Sozial-, Gender- und Organisationsgeschichte. Und was ich richtig beeindruckend fand, was auf der Homepage von Oxford University Press stand, Grundlage für das Buch sind Archivrecherchen in 9 Sprachen. Ich kann kaum 2.
Was ist deine zweite?
Englisch, mehr oder weniger. Das finde ich tatsächlich, 9 Sprachen.
Also ich spreche nicht 9 Sprachen, ich spreche 4 und ich lese so noch 2. Und die anderen haben Freunde für mich übersetzt, die dann wieder Übersetzungen aus Sprachen brachten. Also zum Beispiel, ich kann kein Hebräisch, aber ein Kumpel brauchte Übersetzungen aus dem Tschechischen über Theresienstadt. Und dann gab es Skype-Gespräche und wir übersetzten.
Ah ja, auch das ist sehr spannend.
Ja, cool.
Oder Ungarisch. Ich kann nicht wirklich Ungarisch.
Okay. Aber auch 4 beziehungsweise 2 weitere passiv ist das Dreifache von mir.
Ja, aber ich meine, ich kann Niederländisch, Englisch, Deutsch und Tschechisch. Und mit Niederländisch versteht man die skandinavischen Sprachen relativ gut.
Ja. Ach was. Genau, dann bevor wir quasi zu Fragen zu deiner Forschung, zu deinem Schaffen kommen, wir haben auch im zweiten Teil konzentrieren wir uns dann auf dein Buch Menschen und Geschichte sind Staub, Homophobie und Holocaust, bei dem uns Waldstein, keine Werbung an dieser Stelle, durch dich das Buch zugeschickt hat, werden wir noch kurz einleiten, ein paar Sachen zu Queer History für unsere HörerInnen sagen.
Genau, auch dabei darfst du mich dann gerne unterbrechen, wenn irgendwas nicht stimmen sollte oder so. Also so wie ich das auch, ich hatte so einen Theoriekurs an der Uni und da sind wir auch ein bisschen auf Queer History eingegangen, hauptsächlich auf Women's History, woraus sich Queer History ja so ein bisschen entwickelt hat im akademischen Bereich. Das geht auch ein bisschen einher mit den generellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in dem Bereich, gerade Frauenbewegung und dann eben auch die queere Bewegung, dass das dann auch ins akademische Umfeld kam. Judith Butler hat hier einen großen Beitrag geleistet mit ihrem Gender als soziales Konstrukt, eben nicht nur in diesen binären Kategorien zu denken, sondern forschen auch außerhalb von normativen Bedeutungen von Heterosexualität ganz stark. Und eine Frage, die ich vielleicht auch an dich habe, ist ja, queer als Wort selber ist ja so ein bisschen umstritten manchmal, sage ich mal. Kommt ja, soweit ich das jetzt gelesen hatte, wurde bis ins 19. Jahrhundert für etwas verwendet, was eigentlich außerhalb der Norm ist. Und dann über so einen Aneignungsprozess als Selbstbezeichnung verwendet, gerade von AktivistInnen und dann auch im akademischen Umfeld genutzt. Aber generell ist es manchmal noch ein bisschen schwierig mit dem Begriff, oder? Soweit, willst du dazu vielleicht ein paar Sätze sagen?
Ich meine, ich könnte als junge Deutsche besser beurteilen als ich, wie es heute mit dem Diskurs mit dem Gendern in Deutschen ist oder mit dem Benutzen People of Color. Niemand von uns würde die wortwörtliche Übersetzung von People of Color nutzen, was, wenn ich richtig verstehe, ziemlich rassistisch rüberkommen würde. Ja. Aber dann wird es ältere Leute geben, die werden sagen, aber ich bin kein Rassist, weswegen kann ich nicht das N-Wort benutzen? Das hat mein Opa schon benutzt. Mhm. Und darin sehe ich die sogenannte kontroverse Dimension des Wortes queer. Die Sprache ändert sich, die Mentalität ändert sich, bestimmte soziale Handlungsweisen sind nicht mehr akzeptabel und das ist gut so. Früher war Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar, was auch sehr viel darüber sagte, was für Werte die Gesellschaft hatte. Heute ist sie strafbar. Ich meine, wie oft Ehepartner vors Gericht ziehen, um das anzuklagen, ist eine andere Frage. Aber zu queer, ich sehe die große Chance des Begriffs queer, dass es nicht unbedingt ein Adjektiv ist oder ein Nominativ? Nicht Nominativ, doch Nominativ. Sondern es ist gleichzeitig ein Verb, es ist ein Sammelbegriff. Ja. Es ist, um Laura Dorn zu zitieren, sind die Akten und Praktiken. Es ist nicht unbedingt, dass, sagen wir mal, euer bester Kumpel, der Karl, einen schönen Abend mit einem Mann verbringt und plötzlich ist er queer und bleibt queer für den Rest seines Lebens, sondern es ist eine queere Handlung.
Mhm. Ja.
Und wie er sich identifiziert, das bleibt bei Karl. Vielleicht identifiziert er sich straight. Vielleicht identifiziert Karl sich als non-binary. Vielleicht wird er sich als schwul identifizieren oder bisexuell. Das ist bei Karl. Mhm. Aber die große Chance des Konzeptes ist, das als Regenschirmbegriff zu nehmen, das nicht heteronormative Akten und Praktiken sammelt, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen, wie sich die Leute verstanden. Denn wie wir als Historikerinnen wissen, das wissen wir am seltensten. Das ändert sich auch im Laufe der Zeit, aber vor allem, wir kommen damit weg von diesem Kategorisieren und Sortieren. Und Leute kategorisieren und sortieren sehr gerne. Es macht das Leben einfacher. Aber so ist das Leben nicht. Das Leben ist messy. Und das ist die große Chance der queeren Geschichte, diese sauberen und oft sehr gewaltsamen Kategorien in Ordnung, in eine fruchtbare Unordnung zu bringen.
Ja, ich finde es auch spannend, dass du das gerade so gesagt hast, weil ich habe erst wieder vor kurzem einen Artikel gelesen, wo so ein bisschen die Tendenz war, naja, queere History geht irgendwie nur mit Oral History zusammen. Genau, aber eben zu sagen, das ist nicht die Identifikation, sondern es geht um Praktiken, die außerhalb von diesem heterosexuellen Familienbild vielleicht auch irgendwo liegen. Und die kann ich ja untersuchen, ohne Oral History zu betreiben, weil sonst würde ja ganz viel wegfallen für Queer History einfach. Mhm. Genau, das war es auch schon so grob zu Queer History. Vielleicht die erste Frage an dich, wie du dazu kamst, zu deinem Forschungsfeld der Zeitgeschichte beziehungsweise auch Holocaust und Queer Studies zusammenzubringen.
Mhm, danke. Als junge Studentin 1999 fuhr ich das erste Mal nach Israel und meine Großeltern väterlicherseits gaben mir ganz viele Kontakte zu ihren alten Freunden aus der Kriegszeit. Ihr habt schon erwähnt, meine Großeltern waren Kommunisten, die eine Widerstandsgruppe hatten, die den jüdischen kommunistischen Freunden half, unterzutauchen. Aber einige von den Kumpels sind nicht untergetaucht, wurden nach Theresienstadt deportiert und haben überlebt. Und viele emigrierten nach Israel, blieben links oder blieben nicht links, aber blieben sehr begeisterte Tschechoslowaken und gute Freunde meiner Großeltern. Und so, als ich da als 20-, 21-Jähriger ankam, hatte ich diesen sehr herzlichen Empfang und traf fantastische Leute, die sich ständig über Theresienstadt austauschten und zeigten irgendwie dieses wahnsinnig lebendige Bild von Gesellschaft, die Fußball spielte, die flirtete, die sich ausspielte, die Angst hatte, die zum ersten Mal Kondensmilch aus den Niederlanden kennenlernte. Und das war überhaupt nicht so, was ich von KZ gedacht habe. Ehrlich gesagt habe ich mir gar nicht so viel über KZ gedacht, auch wenn meine Großmutter immer wieder erzählte. Aber sie erzählte so kindergerechte Häppchen, damit wir aufessen, dass die Geschichten, wie sie Kartoffelschalen gegessen hatten, was auch immer. Und ich begriff recht schnell, dass ich hier eine fantastische Chance habe, eine Fallstudie über das Leben in Extremen zu machen. Mhm. Und so blieb es einige Jahre. Und als ich dann mit dem Magister fertig wurde, beschäftigte ich mich sehr mit dem Gedanken, möchte ich promovieren gehen oder möchte ich in das normale Leben? Und wie man so sagt, for better or worse, habe ich mich entschieden, Akademikerin zu sein. Mhm. Das mache ich bis jetzt.
Schön. Ich habe dazu gleich eine Frage, weil, also ausholen kurz, ich schreibe meine Masterarbeit zum Thema Hip-Hop und bezüglich viel dann natürlich Rassismus, also Hip-Hop in den USA hauptsächlich, viel Rassismus. Und ich habe schon ein paar Mal die Frage gestellt bekommen, kannst du das überhaupt machen? Du bist viel zu weit weg davon, weil du bist nicht Betroffene in dem Fall, also von Rassismus jetzt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir manchmal vielleicht in die genau andere Richtung der Vorwurf kommt, zu sagen, bist du nicht zu nah dran an dem Thema, um da forschen zu können, hast du nicht zu wenig Distanz. Wie gehst du denn mit sowas um oder wie siehst du das selber? Genau.
Also ihr beide seid sehr in der Zeitgeschichte unterwegs und daher werdet ihr wissen, dass sozusagen die Debatte dieser Tage, ich weiß, der Podcast kommt später, ist über diese etwas unglückliche Tagung in Wien, wo zwar über bosnischen Genozid gesprochen wird, aber ohne in Bosnien ansässige Bosniaken. Das ist unglücklich. Nun, ich unterstelle den Organisatorinnen keine falsche Absicht, aber es gilt immer Kontext. Ich glaube zutiefst, dass Leute, ungeachtet deren sexuellen Orientierung, Alters, ethnische Herkunft, Klassenherkunft, darüber forschen können und schreiben können, was auch immer sie wollen. Und sie werden schlechter oder gute Historiker, unabhängig davon. Ja. Und ich kann ganz viele Beispiele aufführen. Ja. Having said that, gilt es bei unterprivilegierten, marginalisierten Gruppen schon auch den Kontext, und deswegen meine ich den Kontext, dass man sich fragt, wer spricht und wer spricht für wen. Das sollte nicht die Leute zum Schweigen bringen, aber es ist so quasi ein extra Kontext. Und weiß ich nicht, es gab dieses Buch von Norman Neimark über die sexuelle Gewalt der Roten Armee bei Befreiung von, oder bei Einnahme von Berlin. Und es ist nicht das erste Buch, das bei Sensibilität in Umgang mit sexueller Gewalt mir in den Sinn kommt. Nun ist Norman Neimark ein heterosexueller Mann, der vermutlich nie sexuelle Gewalt erlebt hat. Oder wenn er es erlebt hat, ganz anders. Ja. Das heißt auch nicht, dass alle Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, gut über sexuelle Gewalt sprechen können. Mhm. Aber das ist so, was dabei mitschwingt. Und in dem Kontext der letzten 2-3 Jahre, wo, Gott, wie heißt der, dieser Österreicher? Angst des Thomanns.
Peter
Hanke, ja. Ja. Ich habe euch erzählt, ich hatte Covid und ich vergesse immer wieder Worte und Namen. In dem Kontext, dass vor 2 Jahren Hanke den Nobelpreis gewonnen hat. Und das ist immer wieder von wichtigen Stellen der bosnische Genozid bestritten wird, ist so eine Tagung nicht so eine Tagung an sich. Man will sich auch fragen, wie postmodern will man mit einem Thema umgehen. Ich meine, als ich mein Theresienstadt-Buch schrieb, habe ich sehr darauf geachtet, dass jemand, der das Buch liest und will erfahren, was ist jetzt mal in Theresienstadt passiert, kann genauso viel Gewinn aus dem Buch ziehen, wie eine Kulturhistorikerin, die sich eigentlich nicht für Holocaust interessiert, aber für eine neue Cultural History. Daher will ich sagen, der Hügel, an dem ich bereit bin zu sterben, ist, unsere ethnische oder Klassenherkunft bestimmt nicht, worüber wir forschen können. Ja. Aber es ist schon ganz gut, nachzudenken, vorsichtig zu sein, anderen zuzuhören. Und ich meine, es ist auch die Frage, wie viele Angriffe will man aushalten. Nun konkret dazu, ja, ich hatte Verwandte in Theresienstadt, aber von denen hat niemand überlebt. Das sind nicht die Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin. Die Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, waren Mische und kommunistische Widerstand. Und darüber habe ich nicht mein erstes Buch geschrieben.
Kurz eine Frage zu deiner Forschung an der Stelle dann auch. Womit arbeitest du denn ansonsten auch, also methodisch oder theoretisch, was sind so deine, ich weiß jetzt, also jetzt nicht zwingend Säulenheilige, aber so diese Verortungen, wo du dich wohlfühlst?
Ich bin tief geprägt von historischer Soziologie und historischer Anthropologie. Ich habe irgendwann mal ganz viel Pierre Bourdieu gelesen und Erwin Goffman und etliche andere. Ich muss sagen, manchmal schaue ich zurück auf früher jüngeres mich, das so viel Bourdieu las und denke mir, Gott, woher hatte ich die Zeit, denn Bourdieu zu lesen ist, nimmt so viel Zeit und es wird auch mit der Zeit nicht besser. Ich las Ethnologen, die sich mit Ethnizitäten und Nationalismus auseinandersetzten. Das war sehr inspirierend. E.P. Thompson und Eric Hobsbawm, Mary Douglas, Purity in Danger. Und eben dieses Nachdenken, was ist das Generelle und was ist das Spezifische bei Gesellschaft, wie entstehen Normen, so die klassischen früheren französischen Forschungen wie die Gabe von entweder Mauss oder Durkheim. Mauss. Gott, das ist schrecklich. Mauss, ne? Ich vergesse Mauss. Alles. Das ist Covid. Es steht hinter mir auf dem Bücherschrank. Das hilft enorm, über Änderungen und die Gesellschaft im Holocaust nachzudenken, da sagen wir mal untertauchen. Ja? Da ist Gabe wahnsinnig wichtig, denn unsere Gesellschaft, egal welche Gesellschaft, ist auf Gabe und Gegengabe, auf Dankbarkeit und Anerkennung ausgebaut. Nun stell dir mal vor, Senta, Christoph hat was verbrochen und er muss bei dir untertauchen. Dann bleibt er eine Woche, er wäscht ab, sagt dir, dass du toll bist und kocht Risotto. Das ist toll für eine Woche. Und was macht er 2. Woche? Und was macht er 3. Woche? Und was macht er nach 2 Jahren? Er ist immer abhängig von dir. Und das macht diese Beziehung kaputt. Und so kommt es zu diesen ausbeuterischen und zerstrittenen und schwierigen Beziehungen, die wir aus so vielen Memoiren von den Überlebenden, die irgendwann untergetaucht sind, kommen. Weil die Situation ad hoc, a priori, wahnsinnig schwierig ist, mhm. weil der Untergetauchte, die Untergetauchte nicht genug Danke sagen können. Mhm. Also wie ihr seht, habe ich darüber viel nachgedacht und denke mir immer, wie kann ich es theoretisch aufknacken? Und dann kam ich auf die Gabe und das glaube ich, das ist ein gutes Beispiel, wie man aus einer ganz entlegenen Theorie etwas, worüber sich viele Historikerinnen und Historiker Gedanken gemacht haben und machen, um zu verstehen, das ist jetzt nicht an dem Versteckenden, der oder die nicht altruistisch genug sind, sondern es ist eine unglückliche Situation, die eigentlich nur schief gehen kann.
Mhm. Mhm. Auch ein schönes Beispiel dafür, dass es auch fast zwingend oder auf jeden Fall sehr lohnend ist, sehr breit zu lesen und gar nicht von Anfang an nach so einem Nützlichkeitsargument zu gehen, weil sonst würde man auf Marcel Moos vielleicht gar nicht kommen. Man hat ja so einen gewissen Kanon oder so einen gewissen Boden, auf dem man dann besser steht.
Also was ich euch als oder den Zuhörerinnen als Tipp geben kann, es gibt diese vielbändige Enzyklopädie of Social and Behavioral Sciences, die ist auch komplett online. Und da kann man nach Stichworten suchen. Mhm. Und das sind Beiträge von vielleicht 2.000, 3.000 Worten, wo kluge AnthropologInnen und SoziologInnen zu ihren Themen die wichtigsten Theorien zusammenfassen und ausführen, was wie anwendbar ist. Also das heißt nicht, dass ich jetzt alle Soziologie gelesen habe, sondern ja, ich weiß, wie ich mich zu meiner relevanten Theorie relativ schnell durchwursteln kann.
Mhm. Ja.
Ich kann euch den Link schicken und vielleicht könnt ihr das irgendwo da posten.
Ja, gerne.
Vielen Dank, ja. Wenn jetzt unsere ZuhörerInnen, und davon denke ich, sind die meisten noch also im Studium, zum Ende ihres Studiums oft, selbst Interesse haben, sich mit Queer History zu befassen, vielleicht auch ihre Abschlussarbeiten oder Arbeiten darin zu schreiben, sich darin zu probieren, könntest du irgendwelche, ja vielleicht Tipps geben oder Anlaufstellen, weil das nicht in jedem Curriculum eben gelehrt wird oder man erst sehr spät darauf kommt?
Absolut. Also für die Deutschsprachigen oder für die Leute, die, sagen wir mal, sich am bequemsten auf Deutsch fühlen, würde ich Martin Lückes Männlichkeit in Unordnung empfehlen. Es ist sehr kluges, sehr schönes, ein fantastisches Buch. Ich meine, er schreibt über männliche Prostitution. Was ist besser? Und er macht es auch mit großer, er schafft es, diesen oft sehr armen Sexarbeitern so zu begegnen, dass sie immer ihre Würde behalten. Und das ist wahnsinnig wichtig, aber das schaffen nicht alle. Es gibt auch Ines Rieder, die vor viel zu früh verstorben ist, die über eine fast 100-jährige Wiener jüdische Frau geschrieben hat, die mit 17 von den Eltern zur Behandlung von Freud geschickt wurde, weil sie lesbisch war.
Okay.
Ach, was?
Das Leben der, ich kann mich gerade nicht erinnern, weil Covid. Ich kann euch den Link schicken. Und das ist eines der schönsten Bücher, die ich hier gelesen habe. Und auf Englisch und vielleicht etwas mehr, also das wäre sozusagen der Einstieg, wenn man die Füße nass bekommen möchte. Auf Englisch würde ich die Special Issue von German History über Queerness, Queering German History von Jennifer Evans herausgegeben empfehlen. Jen schrieb ein fantastisches Vorwort, was ich etwa 20 Mal gelesen habe und vielleicht noch mal 20 Mal im Leben neu lesen werde. Und die Fallstudien darin sind sehr, sehr, sehr gut. Sie sind zumeist über Männer. Und es ist nun mal so, dass die meiste queere Geschichte sich mit Cis-Männern beschäftigt. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt auf die derzeitige Forschung von Laurie Marhoefer und Zoe Nunn über Transgeschichte in der NS-Zeit und die Verfolgung der Transleute. Mhm. Aber das existiert, glaube ich, derzeit als Online-Vorträge. Also ich kann euch den Link schicken zu einem Vortrag von Laurie. Ich meine, Rainer Hahn hat viel zu den Transleuten in NS-Zeit publiziert und ich habe wie ihr vielleicht wisst, eine Bibliografie zu lesbischen und Transfrauen in der NS-Zeit zusammengestellt, wo man sehr viel findet. Aber sozusagen, wenn man sich mit den neueren Theorien auseinandersetzen möchte, macht es Laurie sehr fähig. Und gleichzeitig finde ich bei Laurie das Gute, dass anders als manche queere HistorikerInnen macht sie nicht diese Heavy-Duty-Theory, wo ich manchmal nur das Gefühl habe, ich muss alles dreimal lesen. Ich erkläre, worum es geht.
Mhm. Vielen Dank.
Spannend. Ja. Sollen wir angesichts der Zeit zu deinem Buch Menschen und Geschichte sind Staub, Homophobie und Holocaust. Du schreibst darin unter anderem, was wir beide, also doch wir beide auf jeden Fall, sehr spannend fanden, dass Oper ein wichtiger Bestandteil der queeren und homosexuellen Subkultur darstellt. Und irgendwie, vielleicht wirkt das jetzt trivial für unsere HörerInnen, aber es war, wir haben das, glaube ich, beide gelesen und gesagt, oha, ja. Und es war so ein Gefühl, man will mehr
wissen.
Ja. Wissen und genau. Und deshalb unter anderem können wir jetzt dir die Frage stellen.
Also, ich kam drauf, es ist ein bisschen ähnlich wie ihr. Ich habe eine der vier Fallbeispiele ist meine Freundin Margot. Und nicht nur erzählte sie so begeistert über La Bohème in Theresienstadt, über wie kalt ist dieses Händchen. Wir machen daraus in unserem Theaterstück, ich habe mit meiner Kumpeline Dr. Erika Hughes ein Theaterstück über Margot geschrieben. Und in dem Theaterstück gibt es eine tolle Szene, wo die Schauspielerin, die Margot spielt, diese Arie auf einem Ukulele spielt und singt.
Okay. Cool.
Ja. Ich hoffe, wir haben eine deutsche Uraufführung irgendwann im Februar in Hamburg. Also wenn das klappt, das wäre toll. Und Margot machte mir klar, als ich sie besuchte, dass sie halt eine jahrelang, also sie war eine New Yorkerin und sie besuchte immer die Met und die Met war die beste Oper überhaupt. Und da, wo sie jetzt lebt, hat sie nicht so einen tollen Zugang zur Kultur. Und ich dachte mir schon, was geht hier ab? Ich meine, ich gehe hin und wieder in die Oper, aber es ist jetzt nicht das Alpha und Omega meines Lebens. Aber ich merkte, auch bei einigen meinen schwulen Freunden, die gleichzeitig queere Wissenschaftler sind, also Wissenschaftler der Queerness, dass sie in die Oper gehen und das immer wieder auf Social Media feiern. Und ich dachte mal, dem will ich auf Kern gehen und stellte auf Twitter eine Frage, was ist es mit der queeren Geschichte oder queeren Männern und der Oper? Und man verwies mich auf einige Texte, unter anderem Paul Robinson. Und das ist auch mit die Absicht des Buches, dass ich nicht alles auspacken möchte. Aber ich habe da für so ein kurzes Buch sehr, sehr, sehr viele Fußnoten und das können einfach Leute nachvollziehen. Robinson ist zwei Generationen älter als ich. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Aber es ist so quasi die Generation der Leute, die in den 70ern oder 60ern auf Age kamen und dann halt immer in die Met gingen. Aber das auch irgendwie die Szene war, wo sie andere schwule Männer kennenlernten. Nicht unbedingt zum Sex, aber wo es einfach die Ausgehszene war. Und wo dieses Dramatische oder manchmal auch Kitschige und sehr Feminine, aber auch wo die Gender Discourses auf den Kopf gestellt werden und wo die Schönheit und die Musik und das Tolle und das Pinke und das Goldene gefeiert wird, es wird nicht queerer als bei der Oper und beim Rosenkavalier.
Ja, also das fand ich auch richtig cool an deinem Buch, dass man hat das so gelesen und man wollte hinterher 100.000 Dinge gefühlt nachschlagen und mehr darüber wissen irgendwie so. Und das ist wirklich, es war ein großer Anreiz irgendwie, um sich mit mehr Dingen einfach zu beschäftigen, was in die Richtung geht. Und das fand ich super cool, wie du das gemacht hattest in deinem Buch. Genau, in deinem Buch geht es ja hauptsächlich darum, dass eben in der Forschung wenig über Queerness gerade auch in Bezug auf Opfer des Holocausts gesprochen wird, dass die Forschung das so ein bisschen klein lange hielt, vielleicht auch noch halten will. Wie sieht es denn da mit irgendwelchen Entwicklungen in irgendwelche Richtungen aus? Wird das irgendwie, werden da Dinge sichtbarer oder ist es immer noch wahnsinnig schwierig, da was zu machen in die Richtung oder wie schätzt du das allgemein ein?
Das ist eine gute Frage und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe nicht die fliegende Perspektive, sondern ich habe die Perspektive so wirklich mittendrin. Und das ist natürlich verzerrt, denn es ist so die menschliche Natur, dass man zu dem Autor, der Autorin geht, wenn man was Positives sagen möchte und das Negative sagt man hinter den Rücken des Autors, der Autorin. Mhm. Dafür bin ich auch ehrlich gesagt dankbar.
Ja.
Als ich irgendwann 2015 anfing, war ich so tendenziell die Einzige. Es gab viele Leute, die sich mit Queerness und German History beschäftigt haben. Es gab viele Leute seit 1970ern, 80ern, die sich mit der Verfolgung der schwulen Männer und auch lesbischen Frauen unter NS beschäftigt haben. Aber kaum jemand schaute sich systematisch die Geschichte von jüdischen Menschen an, die als Juden verfolgt waren und die aus welchen Gründen auch immer sich an Queerness beteiligen. Und das ist das, was ich mache. Ich habe auch festgestellt, in Anknüpfung an Arbeit von Leuten wie Ulrike Jans oder Insa Eschebach, dass es eine Geschichte von ziemlich erschlagender Homophobie ist. Mhm. Und deswegen haben wir so gut wie keine überlieferten Archive.
Ja.
Gleichzeitig glaube ich, wenn man konsequent genug gegen den Strich liest und nach Spuren sucht und sich verbindet, findet man sehr viel. Es ist dann halt nicht immer verstichwortet oder auffindbar. Aber wenn man dann anfängt, einfach zu sammeln, findet man sehr viel und Leute sind inzwischen, oder anders, von Anfang an waren Leute eigentlich immer wieder sehr hilfreich. Sie wussten auch nicht immer unbedingt, was ich hier mache. Es war schon so, dass ich von zu Hause Holocaust-Historikerin bin und sozusagen mein Team sind die Holocaust-Historiker. Mhm. Und als ich zu ihnen kam und sagte, das ist das, was ich mache, dann sagten sie im Großen und Ganzen, okay, das ist das, was Anna macht. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Wir hören mal zu. So nach dem Motto, Gott, ich hasse die Zeitung, aber dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Mhm. Bei der queeren Geschichte sah es anders aus. Mhm. Und ich hatte eine ganze Weile das Gefühl, für sie ist es ein abgehacktes Thema, es ist ein trauriges Thema und es gibt die Lesben und Schwulen in der NS-Zeit und das ist es.
Mhm.
Und das hat angefangen, sich zu ändern, einfach weil ich lange genug immer das Gleiche gemacht und gesagt habe. Und das hat einen erstaunlichen Erfolg, dass wenn man irgendwie so hartsinnig ist und einfach 6, 7, 8 Jahre immer wieder das Gleiche macht, kommt die Message irgendwann an. Es entwickeln sich auch Beziehungen und Netzwerke. Und ich kam aus der Situation, wo ich, weiß ich nicht, 2016, 2017 einen Vortrag gehalten habe und Leute gesagt haben, aber du willst nicht über Juden sprechen, die aus Juden verfolgt werden, sondern eigentlich wirst du über die 175er sprechen, weil das einfach für sie überhaupt nicht die Kategorie war.
Mhm.
Ich habe den Eindruck, mir ist es gelungen, durch das ständig Wiedermachen diese Kategorie zu schaffen. Und das ist schon mal sehr gut. Und es gibt viele andere Leute oder einige andere Leute, die sich mit dem Thema jetzt beschäftigen und dazu arbeiten. Und vielleicht wird es auch eines Tages, werde ich einfach eine der Vorgänger sein und es wird vergessen sein, wie hart es war, das mal zu etablieren.
Mhm.
Und auf eine kranke Art wird es mein Erfolg sein.
Mhm. Ja, schön.
Oder nicht schön.
Naja, ja, ja, okay, ja.
You get me, right?
Ja, 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 voll, voll. Ich habe nur bei mir jetzt auch gedacht, es ist an der Uni irgendwie gefühlt noch nicht so richtig angekommen in der Lehre, das Thema. Mhm. Also ich studiere in Uppsala in Schweden und wir hatten in dem Theoriekurs, haben wir darüber gesprochen und es gibt einzelne Menschen, die sich damit beschäftigen, aber es ist noch nicht so aufgenommen im Lehrplan, sag ich mal, wie andere Themen einfach.
Senta, du willst da ganz große Brötchen backen.
Ja, aber man muss hier groß denken.
Ich rede hier nur kleine Brötchen.
Ja.
Und man muss es halt messen darin, was machbar ist.
Voll.
Mhm.
Es sind jetzt einfach einige Leute, die unterrichten hin und wieder meine Texte. Ich werde in deutsche Museen und Gedenkstätten zu Vorträgen eingeladen. Ein ganz toller deutscher Podcast hat mich eingeladen, mit euch zu quatschen. Aber es ist nun mal schon so, dass während ich in den USA und in England und in Wien, also auf den Kolloquien zum Vorträgen eingeladen werde, war ich es in Deutschland zu diesem Thema noch nie. Und das würde sozusagen das arriviert sein. Ich werde zu Theresienstadt eingeladen, wobei, ich meine, die letzten 2 Jahre haben wir eigentlich nirgend. Leute haben nicht so viel vorgetragen, aber es gab auch Online-Vorträge und ich habe irre viel Online-Vorträge gemacht, weil mein Theresienstadt-Buch rauskam und ich hatte keine einzige Einladung aus Deutschland. Aber ich glaube, da gibt es auch einfach diese Zweiteilung in Deutsche und Ausländer und ich falle da unter Ausländerin, auch wenn ich eigentlich sehr gut Deutsch kann. Ein Kumpel hat mir mal gesagt, Anna, du wirst nicht eingeladen, weil du Ausländerin bist. Es werden Leute eingeladen, die deine Arbeit rezipieren. Aber das heißt nicht, dass meine Arbeit nicht Erfolg hat. Und gleichzeitig, Reisen und Vortragen ist toll, aber es ist sehr erschöpfend und in der Zeit kommt man nicht zum eigenen Forschen. Sagen wir mal so, wenn ich auf eine der klassischen wichtigen Lehrstühle eingeladen werde, wie, weiß ich nicht, Jena oder Freiburg oder Berlin oder München, dann werde ich wissen, dass es angekommen ist. Aber das einzige Mal, was ich in München vorgetragen habe, sozusagen nach dem Doktorat als Erwachsene war, als mein guter Freund Alan Steinweiss da jemand vertreten hat. Und dafür bin ich auch dankbar. Okay. Aber es ist schon immer ganz gut zu, als Kulturhistoriker oder Anthropologin auf die deutschen Lehrstühle zu schauen und sich darüber im Klaren sein, was diese Gäste bedeuten. Es war zum Beispiel Svenja Goltermann, die mit mir ein Interview für Geschichte der Gegenwart gemacht hat, und Professor Goltermann ist in Zürich.
Das fände ich noch sehr spannend. Die Frage, wie du mit deiner Forschung umgehst, im Sinn von, wirst du jetzt traumatisiert, ist gleich so ein großer Begriff. Das kann ja auch schon kleiner, sage ich mal, sein, dass man irgendwie gefühlt erschlagen wird von dem, was man liest, und dass es einfach so viel ist, aufzunehmen, und auch, weil das sind ja Schicksale, die du dir da anschaust, und das sind ja wirklich schlimme Dinge passiert. Wie gehst du damit persönlich um, deine psychische Gesundheit und alles, was damit zu tun hat?
Senta, das ist eine unglaublich wichtige Frage, und ich glaube, dass Historiker werden ermutigt, quasi kein Gefühl zu haben und das selbst aus der Forschung rauszunehmen, gerade in der deutschsprachigen Wissenschaft, aber auch hier. Und dazu war Twitter in den letzten 2 Jahren eigentlich, glaube ich, sehr befreiend, dass Leute über ihre Zweifel, über ihre Ängstlichkeit, über ihre Zweifel sprachen. Nun, ich habe nicht sehr viele deutsche Lehrstuhlinhaber gesehen, wie sie auf Twitter darüber reden, vielleicht mit einigen wenigen Ausnahmen. Es ist sehr zermürbend, und ich bin immer wieder traurig. Und ich werde nicht aufhören, traurig zu sein. Ich bin eigentlich nur noch trauriger, denn ich, sobald ich zum Forschen komme, beschäftige ich mich mit Menschen, die sinnlos und brutal ermordet worden sind und die allerwenigsten überleben, und die reden halt darüber immer wieder. Ich habe mir über die Jahre einige Mechanismen antrainiert, die ich relativ religiös umsetze. Ich arbeite nicht nach 7 oder 7.30 Uhr abends. Ich versuche am Wochenende nicht zu arbeiten. Es ist kein Zufall, dass meine Frau keine Historikerin ist, und ehrlich gesagt, der Holocaust interessiert sie nicht wirklich, und sie findet das alles tendenziell schrecklich. Also sie liest manchmal meine Sachen, aber dann legt sie sie auch zur Seite und sagt, es ist mir zu akademisch oder es ist mir zu traurig. Ich gehe laufen, ich gehe schwimmen, ich versuche so viel Freude wie möglich in meinem Leben auch zu organisieren. Wenn ich mir über etwas Gedanken mache, teile ich es manchmal auch auf Twitter, wobei auch immer die Frage ist, was ist überhaupt erzählbar und worüber werde ich schreiben? Es ist auch gut, sich nicht aufzuregen, wenn man weint. Ich weine immer wieder. Ich sitze hier und heule, und dann nehme ich ein Taschentuch und trockne mir die Augen und gehe vielleicht ein paar Schritte in unseren winzigen Garten und esse was Süßes. Und dann gehe ich wieder an den Schreibtisch. Oder es ist okay. Es ist traurig. Aber viele der Schreibenden schreiben auch bewusst so, dass der Lesende, die Lesende wahnsinnig betroffen sind. Ich meine, das klassische Beispiel für mich sind die Erzählungen über den Kinderblock in Familienlager in Auschwitz, wo auch Kinder sind. Die Häftlinge organisieren für sie einen Kinderblock. Den Kindern geht es eigentlich im Großen und Ganzen relativ okay, gemessen an Auschwitz. Und im Juli 1944 gehen alle unter 14 ins Gas. Und das schwemmt durch diese ganzen Erzählungen durch. Und die Kinderfürsorger erzählen darüber immer wieder und gehen sozusagen auf die Pointe hin. Es ist alles absolut schrecklich und die Kinder waren niedlich und wir haben sie in heißen Tee gewaschen und danach gingen sie ins Gas. Und da fand ich es wahnsinnig befreiend, wenn auch auf andere Weise schrecklich, eine der ganz wenigen Narrative, eine Mutter zu finden, die das eigene 4-jährige Kind bei der Sektion aufgegeben hat. Und sie sagt, es war so wahnsinnig nervig, das Kind mit im Familienlager zu haben. Stell dir mal vor, irgendwann besorgte ich Wasser und ging es irgendwo aufwärmen und kam ich damit ständig hin und her quer über das Lager in die Kinderbaracke und dann nehme ich das Kind und will es waschen. Und er trat diese Schüssel mit heißem Wasser runter und sagte, ich will nicht gewaschen werden, und lief weg. Ich finde, so ein Narrativ ermöglicht es, diese über 70, 80 Jahre aufgebauten Narrative über den Kinderblock und Familienlager mal plötzlich in ganz anderem Licht zu sehen. Und sich die Frage zu stellen, würde man durch die Selektion gehen, mit wem geht man mit?
Dann haben wir, beziehungsweise Chris, vielleicht noch ein paar Fragen zu The Last Ghetto, deinem neuen Buch.
Ja, auf jeden Fall wir beide. Wahrscheinlich ja. Genau, also dein rezentes Werk, wir haben es am Anfang angesprochen, The Last Ghetto and Everyday History of Theresienstadt. Man entdeckt auch auf der Seite der University Press, Oxford University Press, Lobesstimmen. Es klingt sehr gut, es macht wahnsinnig Lust. Wir werden auch dieses Buch in die Shownotes packen und teilen. Und wir wollten ein bisschen mit dir darüber sprechen, weil wenn wir das so richtig sehen, ist, und das macht es auch so spannend, es wird auf der Seite geschrieben, dass die Argumentationslinie deines Buches nicht diesen Ausnahmezustand als Ausnahmezustand akzentuiert, sondern das einordnet in bestehende Lebensvarianten und Formen des Alltäglichen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und damit natürlich auch, man hat ja oft die Debatte in der Zeitgeschichte, jetzt auch irgendwie mit Dirk Moses, die Herauslösung der Analysierbarkeit des Holocaustes. Und das ist mit diesem Buch natürlich oder mit dieser Perspektive sehr spannend damit, dass es untersucht und fassbar wird. Das Buch oder du widmest dich in diesem Buch Fragen von sozialer Hierarchie und der Neukodierung von Kategorien wie Klasse beispielsweise. Auch so Organisationsformen im und vom Alltag wird nachgegangen, wie Familie vorstellbar ist, was Familie bedeutet, was Beziehung bedeutet. Und du schreibst dann auch, dass mit diesen alltagsgeschichtlichen Zugängen, wie im Zitat direkt am Anfang unserer Folge, diese Meisternarrative aufgebrochen werden sollen. Kannst du darüber so ein bisschen was erzählen, welche, ich meine, das ist so eine klassische Phrase, welche Herausforderungen und Chancen bietet dieser Zugang?
Gott, große Frage. Für Theresienstadt haben die jungen tschechischen Überlebenden einen ziemlich zementierten Narrativ, Massennarrativ geschaffen, der schon in Theresienstadt entstand, über den Sinn von Theresienstadt, die Legende von Theresienstadt, darüber, wie Menschen, die von zu Hause vertrieben worden sind und stigmatisiert wurden, aus einer verfallenen Festungsstadt was Positives gemacht haben und wo die Leute, die quasi nicht sehr nützliche Advokaten oder Professoren waren, zu Muskeljuden wurden, die irgendwie physische Arbeiten machten und sich um die Schwächsten, das heißt die Kinder, als Schwächsten werden die Kinder definiert, kümmerten und fantastische kulturelle Veranstaltungen auf die Beine bauten, die allerdings überhaupt nicht salient jüdisch waren. Das ist die Story. Und die stimmt. Aber sie ist auch nicht alles. Sie ist auch eine nützliche Geschichte, wie Hobbes Wurm über Useful History gesagt hat. Und mir ging es darum, sich alle möglichen Zeugnisse über und aus der Theresienstadt anzuschauen, ihnen zuzuhören, wie in diesem Echolot der Geschichte und daraus eine neu sortierte Geschichte von Strukturen und Menschen und Klassen, was der Theresienstadt ausmachte, zu erzählen. Und ich habe darin nicht eine sinnvolle Geschichte, sondern ich erzähle darüber, wie das Ghetto funktionierte, wie Freundschaften geschlossen wurden, wo die Schranken waren, aber wie die Schranken überwiesen werden konnten und weswegen die Leute so lange und bis heute an diesem Massennarrativ halten. Ich verabschiedete mich ziemlich schnell von dem Massennarrativ, weil ich als Studentin über die holländischen Juden in Theresienstadt geforscht habe. Und die holländischen Juden hatten vollkommen andere Erzählungen über Theresienstadt. Sie interessierten sich für Theresienstadt nicht. Und sie kommen so gut wie nie in den Erinnerungen der anderen vor oder nur als Stichwort. Und so hatte ich von Anfang an einen wichtigen Korrektiv darüber, was Masternarrative können, wer drin fehlt und wie man eine Geschichte findet, die eine wichtige und wertvolle Geschichte ist, aber die vollkommen fehlen kann. Und so war ich schon immer skeptisch zu diesen Masternarrativen, genauso wie über, wie nützlich war 68 für Westdeutschland oder wie wichtig war der Antifaschismus in Ostdeutschland. Und ich las und forschte und machte mir Notizen und ich las und forschte und machte mir Notizen. Und als ich dann zu schreiben begann, machte ich Clusters und daraus wurden dann die Kapitel und daraus wurden dann die Stränge in den Kapiteln. Weil ich einfach versucht habe, mich so viel an den Quellen, die so repräsentativ gewählt waren, wie ich in Kräften war, zu finden. immer wird man etwas finden, jemanden, den ich, über den ich hätte mehr schreiben können, aber man kann nur so viel machen über in einem Buch von 300 Seiten.
Das ist ja schon viel.
Ja. Gibt es irgendwie auch, das ist so eine Phrase sicherlich, aber entspringt echt dem Interesse, was an diesem Zugang, speziell jetzt für dieses Buch, hat dich überrascht? Wo waren Punkte, wo du in deiner Forschung gesagt hast, Moment mal, hier passiert was?
Ja, letzten Endes ist das Buch Sammlung von allen diesen Momenten.
Cool.
Wo ich festgestellt habe, dass Leo Beck irgendwie der große weise Rabbiner sein konnte, weil er eine Haushälterin hatte. Warum erzählt Beck die Geschichte? Warum nicht die Haushälterin? Wenn man dann dahinter kratzt, findet man relativ viel über diese Haushälterin. Man findet sogar ihre Entschädigungsakte. Ich fand die Story von Lucy Mandelstam-Drechsler, die sich unsterblich in einen wackeren Tschechen verliebte und wegen ihm sich auf den Transport meldete. Und er starb. Und sie ist die Einzige, die sie heute freut, als ich sie kontaktierte. Und ihr alter Schwager war noch am Leben, als ich sie alle fand. Und sagte, ja, Luzi, sie war wunderschön. Sie hatte solche tollen Augen. Und die alten Leute konnten sich nochmals telefonieren. Ich meine, der Schwager ist verstorben, aber Luzi ist noch am Leben. Und schminkt sich immer noch, damit sie eine hübsche alte Dame ist. Oder Bohumil Benda, der das Fleisch klaute und es nach draußen verkaufte, damit er Gold an seine nicht-jüdische Verlobte schicken konnte. Das sind alles Geschichten, die mich erstaunten. Und anstatt sie zu zeigen als Kuriositäten, habe ich immer nachgedacht, was sagt es uns über die menschliche Gesellschaft?
Spannend, ja. Da muss ich nochmal, also auch zu deinem Ansatz nachfragen. Liegt dann diese Chance darin, dass du eben also aus einer großen Menge Quellenmaterials kommst und dann aber auch quasi nicht dich gezwungen siehst, abgesehen von deinem Thema, über das du natürlich dann schreibst, diese einzelnen Cluster, die du bildest, zusammenzuführen, sondern die können auch für sich stehen, also kann ich mir die Forschung an der Stelle wie ein Mosaik vorstellen, dass so Einzelteile auch für sich stehen, aber wenn man rauszoomt, ein größeres Bild entsteht.
Ich glaube, du musst es dir einfach so vorstellen, dass du unglaublich viele Geschichten und Materialien hast. Und sie sind zum Teil nicht Geschichten, sie sind einfach chaotische Fragmente. Und das ist die autoriale Stimme, gehe durch all diese Geschichten und versuche daraus ein großes Ganzes zu organisieren, was allerdings immer noch ein Mosaik ist. Aber das Mosaik, was man in dem Buch bekommt, ist schon mal vororganisiert, wo ich sage, und Leute, das ist das, was es bedeutet über Gesellschaft, über Leute in Extremen, über jüdische Geschichte, über deutsche Geschichte, über Kulturgeschichte und über den Holocaust.
Ja, ein spannendes Buch, wie mir scheint. Ich werde es auf jeden Fall... Meine Bib hat es noch nicht, aber ich habe den Anschaffungsvorschlag geschickt.
Es kostet nur 23 Pfund und der Pfund ist im Keller.
Eben, also sollen Sie direkt mehrere Exemplare auch kaufen? Jan, Sinta, möchtest du die Schlussfrage stellen?
Ich kann die Schlussfrage stellen. Was war 1917?
1917 war die große Oktoberrevolution. Das war der Beginn des kurzen 20. Jahrhunderts. Es war der Beginn des real gelebten Sozialismus. Es war der Versuch einer gerechten sozialen Gesellschaft, die anders scheiterte, als man dachte. Und es begann vollkommen woanders, als ich Marx und Engels mal gedacht haben.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.